Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Und reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar.
Und dreimal die Zuflucht.
Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke, Petra.
Gerne.
Wir haben gerade wunderbares Staubsaugergeräusch im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Staubsauger erinnert mich immer an das Aufsaugen von Problemen. Hey. Wir haben gemacht die 5 Probleme und wie viel Korrektur? Ach, cool. Welche 2 Probleme haben wir in der letzten Klasse besprochen?
Nichts tun und zu viel tun.
Wunderbar, da kommen wir nämlich heute noch drauf zurück, weil wir ja letztes Mal schon so ein bisschen, glaube ich, uns alle gewundert haben, was ist denn der Zustand, an dem wir nicht mehr handeln? Und zu dem kommen wir heute, weil heute ist das Thema die neuen Meditationslevel. Deswegen habe ich auch das Bild aufgehängt mit den neuen Meditationsstufen, diese wunderbare Veranschaulichung. Die ist im Reading von der Klasse, in einem von den letzten Readings drin. Ihr habt es bestimmt mit ausgedruckt, da ist es in Schwarz-Weiß drin. Und dann hat aber der Bernd hat wunderbar das Bunte zusammen mit den neuen Stufen in einem PDF gemacht. Das habe ich auch auf die Seite hochgeladen. Vielleicht habt ihr das schon gelesen, gesehen und euch schon angeguckt. Also da könntet ihr es euch auch im Bund ausdrucken. Die neuen Meditationslevel sind deswegen für uns wichtig, damit, wenn wir anfangen zu meditieren und immer länger meditieren, wissen, wie weit sind wir denn im Meditieren schon gekommen? Haben wir schon den Zustand in der Meditation erreicht, der die Basis für die direkte Erfahrung der Leerheit sein könnte? Und es ist immer wichtig auch zu wissen, auf welchem Level bewege ich mich gerade, auf welchem Level bewege ich mich heute, damit ich weiß, welche Korrektur muss ich anwenden, auf was muss ich besonders achten. Und natürlich wechselt es. An einem Tag bist du auf Level X und am anderen Tag bist du wieder runtergefallen auf Level 1. Das sind dann die Tage, wo man beim Atemzählen schon bei 2 nicht mehr weiterkommt. Also es ist ja nicht so, dass man ein Level konstant erreicht, sondern also man hat ja auch unterschiedliche Tagesformen. Aber prinzipiell sollte man langfristig fähig sein, das Level 9 zu erreichen. Und deswegen gehen wir heute durch die einzelnen Level. Ich beschreibe sie euch. Ich erzähle, durch was erkenne ich, wann ich dieses Level erreicht habe. Da hat ja auch, muss ja auch wissen, irgendwie, wann man Fortschritt macht. Das motiviert ja auch. Auf welchem Level habe ich welche Probleme nicht mehr? Auf welchem Level habe ich welche Probleme besonders? Und eben, wann habe ich das 9. Level erreicht? Was die Voraussetzung dafür ist, die direkte Erfahrung der Leerheit zu haben. Das erste Level heißt Tsem Chokpa. Und heißt den Geist ausrichten. Denn es heißt, den Geist auf die Meditation oder auf das Objekt der Meditation ausrichten. Dieses erste Level erreichst du dadurch, durch die erste Kraft. Wir werden heute auch noch 6 Kräfte besprechen, die uns immer weiterhelfen, auf die nächste Stufe zu kommen. Und die erste Kraft ist, dass dir eben jemand Meditationsanweisungen gibt. Und das habt ihr ja alle, ihr sitzt alle hier im Kurs. Sprich, ihr habt alle schon das erste Level erreicht. Yippie! Durch was ist dieses erste Level gekennzeichnet? Dieses erste Level ist dadurch gekennzeichnet, dass euer Geist wie eine Fliege umherschaut. Und ab und zu landet es auf dem Objekt. Und schon ist der Geist wieder weg und schwirrt wieder umher. Ab und zu ist es auf dem Objekt, schon schwirrt es wieder umher. Und das ist in euren Notizen dadurch gekennzeichnet, dass das so ein Pfeil ist, wo ganz viele kleine Punkte sind. Die Punkte stellen dar, das ist die Zeit, wo ihr wirklich auf das Objekt konzentriert seid. Und die Definition ist so nach dem Motto, hin und wieder seid ihr auf dem Objekt, aber meistens schwirrt euer Geist umher. Die meisten Leute sagen zu dem Zeitpunkt, um Gottes Willen, mein Geist ist jetzt ja viel schlimmer, wie er vorher war, bevor ich das Meditieren angefangen habe. Und wahrscheinlich habt ihr die Erfahrung auch gemacht, in dem Moment, wo ihr das Meditieren anfangt, denkt ihr euch, um Gottes Willen, was ist denn in meinem Kopf los? Und das ist entsteht dadurch, weil ihr jetzt das erste Mal im Endeffekt euch beim Denken zuguckt und überhaupt merkt, was in eurem Geist los ist. Und das Level ist gekennzeichnet eigentlich auch durch Beobachten, eben was passiert in meinem Geist, an was denke ich denn die ganze Zeit, durch was bin ich denn abgelenkt, hänge ich immer hinterher oder denke ich immer in die Zukunft. Das ist ja auch eine der ganz klassischen Anfängermeditationen, die Gegenwartsmeditation, wo ich versuche festzustellen, was denke ich denn eigentlich, mit was beschäftigt sich mein Geist. Im zweiten Level können wir dann den Geist für kurze Zeit auf dem Objekt halten. Durch was ist das gekennzeichnet? An was erkenne ich, dass jetzt aus meinen Punkten etwas längere Striche geworden sind, die der Geist auf dem Objekt bleibt? Und in der Schrift ist beschrieben, das heißt, du kannst den Geist so lange auf dem Objekt halten, wie es normalerweise dauert, ein Om Mani Padme Hum einmal auf der Mala eine Runde zu drehen. Ich habe das für euch getan. Also ich brauche ungefähr 2 Minuten und 10 Sekunden, um eine Runde auf der Mala mit Om Mani Padme Hum zu drehen. Und wenn ich das in Atemzüge umrechne, also wenn ich einen Atemzug mache, der 4 Sekunden Ein- und 4 Sekunden Ausatmung hat, dann sind das 16 Atemzüge. Wenn ich ein wenig schneller atme mit 3 Ein- und 3 Aus, sind es 21 Atemzüge. Ihr merkt den Wissenschaftler in mir, der alles untersucht und rausfindet. Also, wenn er für 21 Atemzüge auf dem Objekt bleibt, dann habt ihr Stufe 2 erreicht.
Du kannst nicht gleichzeitig zählen und auf dem Objekt bleiben.
Wenn der Atem dein Objekt ist, schon?
Ja, nur dann.
Habt ihr den Einwand von der Ulrike verstanden? Ja, okay. Also deswegen ist auch diese 10 perfekten Atemzüge, die ja Teil der vorbereitenden Übungen haben, ist im Endeffekt wirklich ein Gradmesser. Wie bin ich heute drauf? Wie gut ist meine Konzentration heute? Und wir wissen alle, an einem Tag ist gut und am anderen ist schlechter vielleicht. Die Zeitspanne, in der du nicht auf dem Objekt bist, ist aber immer noch größer wie die Zeitspanne, die du auf dem Objekt bist. Trotzdem ist es jetzt bei, also wie gesagt, das, wir sind jetzt bei den ersten zwei Leveln. Das ist so, wenn ich das Meditieren anfange. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr euch nicht überfordert. Das möchte ich hier nochmal ganz explizit sagen. Setzt euch nicht 4 Stunden aufs Kissen und sagt, ich konzentriere mich jetzt. Dadurch werdet ihr euch am nächsten Tag nicht mehr aufs Kissen setzen. Versucht einfach eine Zeit zu finden, die ihr euch gut konzentrieren könnt. Und danach hört auf. Und wenn das 5 Minuten sind, dann sind es am Anfang 5 Minuten. Die Ansage ist, mach jede Woche 1 Minute länger. Und irgendwann landest du dann bei der Stunde. Natürlich muss man sich anstrengen, um den Geist zu zähmen. Das hat ist mit Sport auch was mit Muskelkater zu tun. Aber man darf sich nicht überfordern, wenn man sonst die Lust verliert. Das möchte ich hier nur noch mal als Randbemerkung angesagt haben. Wichtiger ist, sich wirklich jeden Tag aufs Kissen zu setzen, wie 2-mal in der Woche eine Marathonsitzung zu machen. Das dritte Level heißt die Ausrichtung des Geistes auf das Objekt mit Lücken. Oder es hat auch das Synonym Flickenteppich, weil es uns jetzt in dem Level schon relativ leicht fällt, das Objekt über längere Zeit zu halten. Wir haben einfach wieder kurze Unterbrechungen drin. Also die Zeit, die ich auf dem Objekt bin, ist jetzt länger wie die Zeit, die ich vom Objekt weg bin. Und die Unterbrechungen sind relativ kurz. Ich bemerke sie relativ schnell, meine Wachsamkeit ist ziemlich gut und ich hole mich sofort zum Objekt zurück. In dieses Level kommst du deswegen nur, wenn du wirklich deinen Wächter, der merkt, wenn du vom Objekt weg bist, oder die Rückholkraft stärkst in den ersten 2 Leveln. Nur dann kannst du dahin kommen. Deswegen ist das die dritte Kraft. Ist jemand aufgefallen, dass ich die zweite Kraft ausgelassen habe? Ja. Wunderbar, jetzt mir auch gerade. Die zweite Kraft, die uns ins zweite Level bringt, ist die Anweisungen kontemplieren. Das heißt wirklich die Meditationsanweisungen einfach immer wieder lesen. Nochmal nachlesen, oh Gott, was ist denn die Korrektur für das und das Problem? Wie geht denn die Meditation genau?
Und was war jetzt bitte die dritte?
Die dritte Kraft ist die Rückholkraft. Du hast einfach deine Wachsamkeit, also und die Aktion, dass du den Geist zurück zum Objekt bringst, ist einfach richtig stark geworden. Ich hatte da auch mit Roger letzte Woche drüber gesprochen. Das sind zwei Wächter, die da hinten im Geist hocken. Der eine heißt Shishin, das ist die Wachsamkeit. Das ist wie dieser grüne tolle Knopf, den es früher immer, oder vielleicht gibt es den ja heute noch in diesen Spielshows gab's, wo jemand draufhauen musste. Das ist der, der aufpasst, bin ich noch auf dem Objekt. Dann haut Shishin auf diesen Knopf drauf, da, du bist weg vom Objekt. Und dann kommt der zweite, der die Aktion einleitet. Bring den Geist zurück aufs Objekt. Der eine heißt Shishin, der rote Knopf, der Wächter, und der, der dann die Aktion einleitet, der aktiv wird, heißt Zampa, für diejenigen, die es interessiert, die mal irgendwann Tibetisch übersetzen möchten. In diesen Leveln bleibt der Geist auf dem Objekt oder die Zeit, die er auf dem Objekt ist, ist immer mit starker Anstrengung verbunden. Du musst deinen Geist dahin aufs Objekt zwingen. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Das Wort Anstrengung alleine möchte ich nicht verwenden, weil es so schon ein bisschen einen negativen Touch hat. So, ich konzentriere mich jetzt ganz fest auf mein Objekt. Es hat auch was mit Energie zu tun. Ich bringe einfach die Energie auf dem Objekt zu bleiben. Aber ich muss diese Energie ganz bewusst in mir erzeugen. Also, wie gesagt, es hat was mit Anstrengung zu tun. Ich möchte aber die negative Konnotation da rausnehmen und vielleicht die Energie aufbringen sagen. Weil in dem Moment, und das haben wir letzte Klasse ja auch mit Holger nochmal drüber gesprochen, diese Anstrengung, in dem Moment, wo ich so sitze und sage, ich muss jetzt meinen Geist aufs Objekt zwingen, damit erzeuge ich ja wieder Lungen. Und dann sind wir wunderbarerweise am vierten Level angelangt. Das Objekt geht dir nicht mehr verloren. Dein Geist bleibt die ganze Zeit auf dem Objekt. Du hast damit eine sehr starke Fixierung entwickelt. Und jetzt schwimmst du in starker Unruhe und starker Trägheit. Das sind jetzt sozusagen deine Hauptfeinde. Bis dahin arbeitest du primär an der Konzentration, dass du ein Objekt überhaupt, also im Endeffekt auf den Geist überhaupt aufs Objekt bringst. Und jetzt bekämpfst du die Unruhe und die Trägheit. Und im Sinne von Meditationsgüte versuchst du jetzt die Klarheit und die Intensität herzustellen. Du hast die Fixierung erreicht, die erste der drei Komponenten. Aber die Klarheit und Intensität gehen dir noch ab.
Ciao.
Moment, ich muss mal jemanden Mut nennen.
Brigitte?
Ja.
Darf ich etwas dazwischen fragen?
Gerne.
Beim Level 4, du hast gerade erklärt, dass ich konzentriert bin, also dass ich auf dem Objekt bin. Wie kann ich dann gleichzeitig Unruhe haben? Weil Unruhe ist doch das Objekt zu verlieren.
Dadurch, dass die Wachsamkeit so stark ist, ist die Unruhe da und sie versucht, dich vom Objekt wegzudrücken, aber du lässt es nicht mehr zu. Aber die Unruhe ist da. Du musst sie im Endeffekt mit Gegenmitteln bekämpfen.
Okay, danke.
In den vorherigen Leveln schafft praktisch die Unruhe und die Trägheit, dich vom Objekt komplett wegzubringen. Und jetzt bist du in dem Zustand von dem Autofahrer. Du hast das Objekt, du bist auf der Straße und du musst aber durch die Gegenbewegungen immer praktisch darum kämpfen, auf der Straße zu bleiben. Zum Level 5.
Die Kraft.
Da haben wir keine extra Kraft. Das ist die gleiche wie vorher. Rückholkraft und Erinnerung. Gehe ich aber nachher nochmal extra durch. Und jetzt ist nämlich der Unterschied zu Level 5, dass du eben genau das, was Judith gerade gefragt hat, du hast die grobe Unruhe und die grobe Trägheit verloren. Die hast du praktisch bekämpft in dem Moment, wo du das Level 5 eintrittst. Und deswegen heißt es auch, in der Dulva ist unter Kontrolle bringen, hat auch die Bedeutung von zähmen. Du hast den Geist jetzt gezähmt. Und deswegen heißt es, den Geist kontrollieren. Du hast jetzt aber im vorherigen Level, im Vierer-Level, hast du so stark mit deiner Unruhe und deiner Trägheit gekämpft. Deswegen hast du den Geist jetzt so sehr nach innen zurückgezogen, dass jetzt dein Problem die subtile Trägheit ist. Du hast in dem Level Fokussierung und du hast Klarheit, aber du hast keine Intensität. Und dieses Level ist mit eines der gefährlichsten Level überhaupt, weil viele an dem Punkt denken, yeah, ich hab's geschafft. und ihnen ist nicht bewusst, dass sie in diesem Spaced-Out-Zustand sich befinden. Du kämpfst jetzt ganz extrem mit der subtilen Trägheit. Deswegen möchte ich auch noch mal ein bisschen genauer auf dieses Level eingehen. Ich habe gerade gesagt, du, die Fokussierung, die haben wir ja schon seit dem Level 4, glaube ich.
Ja.
Ja. Und jetzt hast du auch Klarheit. Und Klarheit heißt nicht, dass du das Objekt klar visualisieren kannst, dass du dieses, also dein Objekt in deinem geistigen Auge klar und detailliert siehst mit jeder kleinsten Linie. Das bezieht sich nicht auf das Objekt, das klar bezieht sich auf deinen Geist. Du hast einen klaren Geist. Bushy-tailed and bright-eyed, um das nochmal zu sagen, der Vergleich ist mit der Katze, der Schwanz ist aufgestellt. Und die Augen sind groß. Ich glaube, mit einem klaren Geist weiß jeder, was gemeint ist. Wie gesagt, das Gefährlichste an dem Level ist, dass ich glaube, ich habe mein Ziel erreicht, weil ich meine subtile Trägheit nicht erkenne. Das ist auf dem Bild, das mache ich nachher, das mache ich im eigenen. Sonst bringe ich jetzt zu viele Sachen. Mache ich im eigenen Durchgang. Wir gehen noch öfter durch die neuen Level heute durch, unter verschiedenen Aspekten. Ja, nicht nur einmal. Ich fand es auch noch ein schönes Bild, was Geschila in der Klasse verwendet hat. Und das findet ihr im Endeffekt auch nochmal in der Darstellung von den Pfeilen wieder. Das Pendel schlägt jetzt nicht mehr so sehr aus. Vorher habt ihr grobe Trägheit und grobe Unruhe und jetzt wird es immer subtiler. Die Korrekturen sind immer kleiner. Die Wachsamkeit muss natürlich auch gut sein, damit es die Abweichungen erfährt. Und es ist auch nicht so, dass in dem Zustand überhaupt keine subtile Unruhe auftreten kann. Ja, sie kann auftreten, aber das Hauptproblem ist die subtile Trägheit. Und so kommen wir dann ins nächste Level. Durch die Korrektur der subtilen Trägheit aus dem 5. Level meinen wir es jetzt wieder ein wenig zu gut. Und kriegen jetzt die subtile Unruhe. Weil wir die eben immer, immer am Lenkrad drehen. Immer die Mitte, immer die Balance suchen. Und das ist, glaube ich, einfach normal. Das ist bei allen so, was man lernt, dass man das einfach noch nicht so feinfühlig korrigieren kann und dann halt leicht auf die andere Seite umschwenkt. Das Level heißt, den Geist still oder friedvoll werden lassen. Was glaubt ihr, wie subtile Unruhe ausschaut? Es gibt, ich habe zwei Definitionen aus den Schriften. Der erste Panchen Lama definiert, der Geist ist leicht vom Objekt abgelenkt und der Geist bleibt nicht konstant in Anführungszeichen auf dem Objekt. Ich sage immer, das ist eine Eigenschaft von Frauen, dass sie multitaskingfähig sind. Und das glaube ich von mir selber, ist der Zustand von subtiler Unruhe, wenn ich von mir selber glaube, dass ich an zwei Dinge gleichzeitig denken kann. Ich sage jetzt mal wieder nur die perfekten 10 Atemzüge. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich kann das wunderbar auf 10 zählen und nebenbei was anders denken. Und im Endeffekt ist es ja, wir können nur einen Gedanken zu einer Zeit denken. Im Endeffekt ist es nichts anderes, wie dass wir für Millisekunde an irgendwas anders denken. Und das ist subtile Unruhe. Es gibt noch eine zweite Definition, die es noch mal bildlicher veranschaulicht vom Papanka Rinpoche. Wie Wasser, das unter Eis fließt. Du verlierst das Objekt nicht, aber du bist kurz davor, ruheloser Geist. Das hat mich an deine Frage, Ulrike, von letztes Mal erinnert. So dieses, jetzt habe ich mir das Objekt vorgestellt, was mache ich nun? Das habe ich mir überlegt. Ich glaube, das ist auch subtile Unruhe. Also da habe ich an deine Frage gedacht. So dieses, ich bin jetzt nicht zufrieden, dass ich mir die Augen vorstelle, jetzt stelle ich mir mal die Ohren und die Haare und die was weiß ich alles vor. Ist auch Unruhe. Also glaube ich, fällt auch in die Kategorie von der subtilen Unruhe. Also wie gesagt, und ich bin Meister in mir einzubilden, ich kann parallel denken. Also das ist, und das Paralleldenken ist, glaube ich, die erste Definition vom ersten Panchen Lama, dass vom Papanka Rinpoche, dass das Wasser unterm Eis fließt. Nach oben bin ich ruhig und mache meine 10 Atemzüge, aber da unten kann ich über was weiß ich nachdenken. Oh, muss ich jetzt das Knie doch anders hinlegen, weil das gerade wehtut? Die vierte Kraft, durch die wir Level 5 und 6 erreichen, ist die Kraft der Wachsamkeit und Achtsamkeit. Dann kommen wir zu Level 7. Den Geist vollständig still werden lassen oder friedvoll werden lassen. Und das Bild dazu finde ich auch wieder ganz toll. Jetzt ist nämlich in der Mitte, die Konzentration ist durchgezogen, dafür sind aber Unruhe und Trägheit gepunktet. Und am Anfang war ja die Konzentration gepunktet. Also jetzt sind wir im Zustand, wo es uns schon ziemlich gut geht. Wir haben Unruhe und Konzentration, sowohl auch subtile Unruhe und subtile Trägheit. Entschuldigung, ich habe mich gerade versprochen. In den letzten beiden Leveln gut bekämpft und jetzt treten die beiden nur noch punktweise auf. Unruhe und Trägheit attackieren euch nicht mehr. Das ist jetzt nimmer euer Feind. Sondern die trauen sich jetzt nur noch ab und zu so ein wenig den Kopf hochstecken und ihr packt sofort euer Schwert aus und macht sie alle. Wenn ich jetzt den militärischen Vergleich bedienen darf. Aber es ist auch, ihr werdet es im Reading sehen, es ist auch im Reading wirklich der Vergleich des Feindes im Endeffekt verwendet. Vorher ist es der übermächtige Feind und ihr packt wirklich alles aus und ihr müsst lange üben, damit ihr sie wirklich unter Kontrolle halten könnt. Und jetzt treten sie hin und wieder auf. Ihr stellt sie relativ schnell fest, weil ja auch die Wachsamkeit stark ist. Und eigentlich müsst ihr sie jetzt nur noch einmal streng angucken und dann seid ihr wieder in der Mitte von der Straße. Wichtig in dem Level und auch fürs nächste ist es die fünfte Kraft, die euch dahin bringt. Und das ist nämlich Energie und Kraft. Dass ihr euch nicht ausruht auf dem bereits Erreichten, dass ihr immer noch wachsam seid, ob Unruhe oder Trägheit auftreten. Und wenn sie auftreten, bringt die Energie auf, sie auch scharf anzugucken, damit sie verschwinden. Ach, das ist so ein schöner Name vom siebten Level, den Geist vollständig still werden lassen. Nee, wir sind ja schon beim achten. Auf ein Objekt fokussierte Konzentration erlangen. Entschuldigung. Aber schau mal.
Mit der fünften Kraft.
Ja, genau.
Und jetzt sind wir beim achten.
Auch beim achten haben wir endlich die auf ein Objekt fokussierte Konzentration erlangt. Eins gerichtete Konzentration auf ein Objekt fokussierte Konzentration. Am Anfang hast du noch ein bisschen Unruhe, ein bisschen Trägheit, du bringst ein bisschen Energie auf und dann bleibst du komplett über den ganzen Zeitraum in der Meditation. Du hast Fixierung, du hast Klarheit, du hast Intensität. Und ich glaube, in diesem Zustand ist das Problem, es gut sein lassen, tritt auf. Weil du am Anfang musst du noch wachsam sein und musst deine Antidotes anwenden. Und dann musst du erkennen, wann habe ich den Fokus erreicht, wann bin ich drauf, wann muss ich nimmer agieren. Das ist auf dem Meditationschart das Bild fast am Ende, wo der Mönch hinter dem Elefanten läuft. Er lässt den Geist laufen. Der meditiert jetzt schon, der muss nichts mehr dazu tun.
Sagtest du, das Problem ist gut sein lassen können?
Genau, nicht mehr handeln. Wir haben es offiziell als nicht mehr handeln übersetzt. Auf Bayerisch lass gut sein, gell? Und das neunte Level ist dann tiefe Meditation erlangen. Oder auch das Gleichgewicht erreichen. Der Geist ist immer in der Mitte. Ihr braucht am Anfang keine Anstrengung mehr. Wenn man so weit ist, setzt man sich hin und bopf, ich bin drin in der tiefen Meditation. Und dann haben wir eigentlich das Ziel erreicht, warum wir meditieren. Wir brauchen dieses Level, um die direkte Erfahrung der Leerheit machen zu können. Wenn du nicht fähig bist, dieses Level zu erreichen, wirst du die direkte Leerheit nicht erfahren. Deswegen sind wir hier, deswegen lernen wir es, deswegen setzen wir uns jeden Tag aufs Kissen. Ich sage jetzt mal, Geshe-las berühmte Stunde, du musst jeden Tag eine Stunde meditieren. Ansonsten kannst du dieses Level nicht erreichen. Und warum wollen wir das? Weil wir raus wollen. Raus aus dem Kreislauf des Leidens. Wir wollen den Tod aufhalten. Das ist der Grund, warum wir da sind. Und warum wir das tun, warum wir das lernen, warum wir uns jeden Tag aufs Kissen setzen. Das sollte unsere innerste Motivation sein, es zu tun. Deswegen ist es auch interessant, dass die sechste Kraft, die uns ins Level 8 und 9 bringt, die Kraft der Gewöhnung heißt. Und das heißt im anderen nichts anderes wie, steh jede früh auf und bring deinen Hintern auf dieses Kissen. Das ist die Kraft der Gewöhnung. Wenn du das nicht jeden Tag tust, dann kannst du dich nicht dran gewöhnen. Und das Tolle ist, dass du dann wirklich in einem Zustand bist, wo du sagst, du setzt dich hin und du bist in diesem Level. Du musst keine Energie mehr aufbringen, du hast deinen Geist gezähmt. Der macht, was du willst. Ich würde dann nochmal durch die neuen Level unter verschiedenen Aspekten durchgehen wollen, die ich jetzt immer so eingestreut habe, aber nochmal gezielt habe ich mir ein wunderbares Sheet gemalt. Vielleicht macht ihr das auch für euch, dass er wirklich ein Sheet macht mit den neuen Stufen, durch was sind sie gekennzeichnet, was sind die Kräfte. Da gibt es ganz viele Aspekte, unter denen man die neuen Stufen einteilen kann. Aber das muss jeder für sich selber machen, das kann ich nicht für euch machen. Das muss jeder für sich selber aus den Notes und aus dem Reading. Das Reading ist super, super schön, hilft nochmal ganz viel weiter. Es sind nochmal ein paar andere Aspekte auch angesprochen, die ich jetzt nicht angesprochen habe. Und macht das Sheet selber und überlegt, welches Level und was unterscheidet und wann habe ich welches Problem besonders und mit welchem Level habe ich welches Problem nicht mehr und so. Wirklich macht euch die Mühe und schreibt so ein Sheet, dann wird es euch nochmal klarer. Aber bevor ich das mache, würde ich gern zwei Hausaufgaben, die mir ein persönliches Anliegen wären, an euch geben, die nicht in den offiziellen Hausaufgaben enthalten sind. alle, die im Shantideva, in den letzten Shantideva-Kursen waren und vielleicht auch in Gräfelfing in der DCI Study Group wissen, dass man nicht nur auf dem Kissen meditiert, sondern dass man den ganzen Tag meditiert. Die Wachsamkeit, die wir uns auf dem Kissen aneignen, hilft uns den ganzen Tag, uns klar zu werden, was geht eigentlich in meinem Kopf gerade vor. Und deswegen wäre meine Bitte an euch, ob ihr es als Hausaufgabe macht, jedes Mal, wenn ihr einen Eintrag ins Buch macht, also 6-mal am Tag, macht einen kurzen Check in eurem Geist. In welchem Zustand bin ich gerade? Bin ich in grober Trägheit, sprich ich bin kurz vorm Einschlafen? Bin ich in subtiler Trägheit? In meiner Sprache, ich kriege meinen Hintern gerade nicht hoch. Bin ich in der Mitte? Bin ich ausbalanciert? Bin ich in subtiler Unruhe? Habe ich gerade wieder 3 Chats auf einmal laufen, die ich gleichzeitig bediene? Obwohl es wahrscheinlich schon eher grobe Unruhe ist. Oder bin ich in grober Unruhe? Es hilft euch, wenn ihr dieses einfach 6-mal am Tag übt, festzustellen, wie fühlt sich das an. Und es hilft auch ganz extrem, wenn ihr es erkannt habt, werdet ihr sofort ein Gegenmittel einleiten. Es wird euch untertags helfen, auch klarer und fokussierter zu werden. Also zum einen ist es einfach eine Übung, festzustellen, hallo, in welchem Zustand bin ich gerade. Es hilft euch fürs Kissen. Und auf der anderen Seite hilft es euch, wenn ihr auf dem Kissen sitzt, eben die Wachsamkeit untertags zu haben, es festzustellen. Es ist wirklich, schaukelt sich gegenseitig hoch. Dieses auf dem Kissen meditieren und diese Wachsamkeit untertags mal einen Check zu machen, in welchem Zustand bin ich gerade, hilft dann auch wieder der Meditation. Da alle noch so fleißig schreiben, mache ich noch Pause. Meine zweite Bitte und ganz ehrlich, mein Geheimmittel für die Meditation ist ein Meditationstagebuch. Ich habe ein wunderschönes Büchlein, was neben meinem Meditationskissen liegt. Und dort trage ich nach jeder Meditationssitzung Folgendes ein. Zu welcher Zeit habe ich meditiert? Uhrzeit. 6.45 Uhr bis... Also entweder schreibe ich nur die Uhrzeit und schreibe hin 30 Minuten oder wie lange ich halt auf dem Kissen gehockt bin oder ihr schreibt von da bis da. Auf welches Objekt habt ihr meditiert? Im Moment ist es wahrscheinlich relativ klar, es sind die Hausaufgaben aus dem ECI-3-Kurs. Und auch wenn er nur ich habe auch lange Zeit nur die Preliminaries gemacht, dann habe ich nur hingeschrieben Preliminaries, dann war das mein Meditationsobjekt. Das nächste ist, welche Erkenntnis habe ich gewonnen? Ich finde, nach jeder Meditations- oder in jeder Meditationssitzung gibt es eine Form von Erkenntnis. Mir ist irgendwas klar geworden. Und das schreibe ich dann einfach in 2, 3 Sätzen auf. Und jetzt kommen die 2 wichtigsten. Mit welchem Problem habe ich gekämpft? Mir hat die ganze Zeit das Knie wehgetan. Grobe Unruhe. Und als letztes schreibe ich dann hin, habe ich mein Gegenmittel angewendet? Und ihr werdet überrascht sein, wie oft der Strich drin ist. Dass ihr feststellt, welches Problem ihr habt, aber das Gegenmittel nicht anwendet. Das Gegenmittel für mein Knie wäre, ich lege nächstes Mal noch ein weiteres Kissen auf mein Meditationskissen obendrauf. Also, das Gegenmittel anwenden bezieht sich, habe ich es in dieser Meditation angewendet oder wenn es Dinge im Außen sind, die euch einfach gestört haben. Das kann ganz normal sein, was weiß ich, das Telefon hat 17 Mal geklingelt. Dann steht als Gegenmittel dran, in Zukunft das Telefon ausschalten, bevor ich mich aufs Kissen setze. Und wenn ich extreme Schläfrigkeit hatte, dann steht vielleicht dran, heute Abend früh ins Bett gehen. Und wenn ich subtile Trägheit feststelle und ich habe mein Gegenmittel angewendet, eines der Gegenmittel, dann schreibe ich hin, welches Gegenmittel habe ich angewendet und vielleicht auch ein Fazit, ob es gut funktioniert hat oder schlecht funktioniert hat. Wir haben ja für jedes Problem mehrere Gegenmittel. So könnt ihr auch rausfinden, welches von diesen Gegenmitteln für die subtile Trägheit oder für die grobe Trägheit funktioniert denn bei euch am besten. Also dieses, wie gesagt, Meditationstagebuch ist ganz, also ist einfach auch eine Erinnerung, ein Klarmachen, habe ich meine Gegenmittel angewendet, habe ich überhaupt festgestellt, ob ich ein Problem habe, wenn ja, welches und was tue ich dagegen oder was habe ich dagegen getan. Es ist einfach eine Erinnerung. Und ich habe schon gesagt, gerade die Stufe 4 ist mit das schwierigste Level. Und so ein Tagebuch erinnert mich einfach dran. So, dann würde ich gern durch die 9 Level nochmal unter verschiedenen Aspekten gehen. Wie gesagt, ich habe es mir in einer schönen Tabelle aufgemalt. Aber das, alle Info, die ich da jetzt bringe, sind eigentlich in den Class Notes und in den Readings drin, mit Ausnahme der Kräfte. Aber die habt ihr euch, glaube ich, alle schon jetzt mitgeschrieben, aber ich sage sie nochmal. Was ist das Kennzeichen für jedes Level? Ich wiederhole es einfach nochmal. Also vom Level 1, Geist ausrichten, ich bin nur punktweise auf dem Objekt. Im zweiten Level kann ich das Objekt 16 bis 21 Atemzüge halten, ohne es zu verlieren. Im dritten Level mit Lücken ist interessant, bin ich zum ersten Mal mehr als 50% der Zeit auf dem Objekt. Und das ist schon ziemlich viel. Im vierten Level verliere ich das Objekt nimmer. Im fünften Level ist mein Hauptproblem die subtile Trägheit. Im sechsten Level die subtile Unruhe. Im siebten habe ich nur noch hin und wieder Unruhe und Trägheit. Im achten Level habe ich nur noch am Anfang Unruhe und Trägheit und dann bin ich strikt auf dem Objekt. Und im neunten Level könnt ihr dann ein Smiley hinmalen. Welche Kraft bringt mich in welches Level? Also wie gesagt, die Informationen habt ihr alle. Wir können, also ich warte jetzt einfach, bis ihr mit dem Schreiben fertig seid. Die Kräfte. Die Kraft, die dich ins erste Level bringt, ist die Anweisung lernen. Die Kraft, die dich ins zweite Level bringt, ist die Anweisung kontemplieren. Immer wieder zurück zur Anweisung gehen, sie nochmal verinnerlichen. Die Kraft, die dich ins dritte Level bringt, ist Rückholkraft und Erinnerung. Die Kraft, die dich ins fünfte und sechste Level bringt, ist die Wachsamkeit. Die Kraft, die dich ins siebte und achte Level bringt, ist Energie oder Anstrengung. Die Kraft, die dich ins achte und neunte Level bringt, ist die Gewöhnung. Doch, es ist, also fürs Level 8 hast du zwei Kräfte. Zum einen die Energie. Energie macht Level 7 und 8 und Gewöhnung macht Level 8 und 9. Hat mich auch gewundert.
Brigitte?
Ja.
Was war die Kraft für Level 4, bitte?
Haben wir keine extra. Ich habe nämlich auch gerade geschaut, ob es Rückholkraft und Erinnerung ist. Von 3 habe ich jetzt aber nicht extra dazu geschrieben. Lass mich nochmal nachlesen. Nö, haben wir keine extra Kraft. Aber wahrscheinlich ist es Rückholkraft und Erinnerung, weil es ja nach wie vor um die Konzentration geht. Ja. Was habe ich in der Meditation erreicht? In Level 1, 2 und 3 verbessert ihr die Konzentration nach und nach. So lange, bis ihr komplett auf dem Objekt seid. Und dann habt ihr die Fixierung erreicht im Level 4. Dadurch, dass ihr die Konzentration übt in Level 1, 2 und 3, erreicht ihr in Level 4 die Fixierung oder Fokussierung, welches Wort euch lieber ist. In Level 5 habt ihr die Klarheit erreicht. Euer Geist ist klar. Und erst in Level 8 die Intensität. Da war ich etwas überrascht. Im Reading gibt es dann nochmal, wann habt ihr die grobe Unruhe komplett verloren und so. Da könnte man dann noch eine eigene Spalte und so machen. Wie gesagt, überlest einfach und überlegt nochmal. Vielleicht gibt es ja noch besondere Gesichtspunkte, die ihr dann in euer Chart eintragen mögt. Das war die Klasse.
Nein,
das ist das. Ah, Stimmt, ach, das Bild, ich habe das Bild vergessen. Auf dem Bild, ich habe es hier in bunt, ich hoffe, dass man das auf eurem Schwarz-Weiß einigermaßen erkennt, sind die unterschiedlichen Level der Meditation dargestellt. Und dazu gibt es eine Legende, was symbolisiert denn was? Ich möchte jetzt nur ein bisschen erzählen, was so, es steht für was. Und ihr müsst das Bild wirklich euch angucken in Ruhe und jedes Detail wahrnehmen. Also hier geht's los, da steht unser Mönch, der meditieren will. Und der hat einen eisernen Haken in der Hand. Und der Elefant symbolisiert seinen Geist. Und der rennt ihm davon, könnt ihr jetzt mal raten, was das denn darstellt. Und der ist komplett schwarz. Und dann gibt es noch einen Affen, der auch komplett schwarz ist. Der Elefant steht für unseren Geist per se. Und wenn er so davon galoppiert, die schwarze Farbe des Elefanten steht für die Trägheit. Und der Affe steht für die Unruhe. Die Flammen rechts und links vom Weg stehen für die Energie, für die Anstrengung, die ihr aufwenden müsst, um euren Geist auf der Straße zu halten. Und dann gehen wir da so hoch, also da rennt der Elefant noch ganz schön davon. Am Wegesrand gibt es auch ganz viele Sinnesobjekte, wenn er genau mal guckt. Gibt es wunderbare Früchte und Muscheln. Und dann, das ist die erste Stufe. In der zweiten Stufe kriegt dann der Elefant schon so ein weißes Käppchen.
Was hat denn der in der Hand, der Mönch?
Einen Haken.
Um das andere zu fangen.
Eine Leine. Der eiserne Haken ist im Endeffekt, ich weiß nicht, wer aus der Landwirtschaft kommt, für Ochsen hat man so einen Haken, den man ihnen in die Nase reintut, damit man sie rumführen kann. Und genau so ein Haken ist es. Und die Leine, die kommt dann später noch. Also im zweiten rennt er seinem Geist immer noch hinterher. Wir haben aber schon ein kleines weißes Käppchen, weil wir hin und wieder doch 21 Atemzüge auf unserem Objekt sind. In der dritten Stufe, wo wir dann die 50%-Grenze überschritten haben, da hat er den Elefanten schon am Schwanz. Und interessant, der Elefant schaut jetzt auch zum Mönch um und auch der Affe. Und dann tritt auch plötzlich noch ein neues Tier auf, das in den Schriften unterschiedlich mal als Hase, mal als Kaninchen bezeichnet wird. Dass die Tiere umgucken zum Mönch heißt, dass der Mönch die Probleme erkannt hat. Jetzt weiß er überhaupt, was ihn quält, nämlich die Trägheit und die Unruhe. Und das neue Tier, das auftaucht, das, ich sage jetzt mal der Hase, ist die subtile Trägheit. Und ich finde es auch interessant, dass die subtile Trägheit ein eigenes Tier bekommen hat. Und dann gehen wir immer weiter. Der Mönch ist immer noch, rennt immer noch seinem Geist hinterher. Also der kämpft noch ganz schön, dass er den unter Kontrolle hält. Der Elefant wird immer weißer, das Kaninchen wird immer weißer. Der Affe wechselt von schwarz nach braun oder Naturfarben, aber er läuft noch hinterher. Und dann gibt es plötzlich einen Wechsel. Dann läuft nämlich der Mönch voraus. Das heißt, er hat seinen Geist bis zu einem gewissen Grade gezähmt. Und dadurch, dass er ihn an die Leine gelegt hat, ist er auch mit seinem Geist verbunden.
Vier Lüften.
1, 2, 3, 4, 5, ja. Und im Reading wird es nämlich dann auch nochmal genannt. Es gibt auch, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht, gibt es ein Synonym mit dem Geist verbunden sein. Und das wird hier eben durch die Leine dargestellt. Und dann werden die immer weißer und weißer. Und ich glaube, hier ist dann auch das Kaninchen verschwunden. Da haben wir die subtile Trägheit verloren. Kann das sein? Zum Level 6? Und interessant ist, jetzt wechseln sie wieder Position. Also hier geht er ihm voraus, der Geist folgt ihm. Er hat ihn an die Leine genommen, im nächsten Level auch noch. Und dann hat er keine Leine mehr und lässt den Elefanten vorausgehen. Und das kann er nur, weil der Geist so gezähmt ist, weil er ihn jetzt laufen lassen kann. Er braucht gar nicht mehr viel Korrektur. Und dann ist er komplett weiß. Das müsste dann 8 sein. Und hier, wo der Elefant neben ihm liegt, das ist Level 9. Und dann werdet ihr feststellen, dann geht es noch weiter. Und das finde ich das Interessanteste da oben. Da wird es nämlich dann ganz toll. Plötzlich fliegt er da oben, der Mönch. Und ich habe immer an Milarepa gedacht, weil der doch immer rumgeflogen ist. Ich glaube, das war Milarepa, der immer rumgeflogen ist in den Schriften. Dann haben wir gedacht, ach, Milarepa ist das, der fliegt da halt ein wenig rum. Aber der fliegende Mönch, der ist das Symbol dafür, dass wenn du Level 9 erreichst, hast du aus der Meditation plötzlich körperliche und geistige Freuden. Angenehme Empfindungen. Und das ist symbolisiert durch den fliegenden Mönch. Und alle Bodhisattvas wissen auch ihre Wow dazu, hoffe ich. Und dann reitet er auf seinem Elefanten Richtung direkte Erfahrung der Leerheit. Manche sagen auch, dass das dann Vipassana darstellt. Also hier wäre Shamatha erreicht und hier Vipassana. Und dann ist es super interessant, das finde ich die interessanteste Stelle vom ganzen Chart, dann kommt der Elefant zurück und läuft den Berg wieder runter. Das heißt aber nicht, dass wir Rückschritte machen. Nein, nein, nein. Das ist der Zustand, wenn wir auf unserem Elefanten in die direkte Erfahrung der Leerheit geritten sind. Wir haben nämlich plötzlich, und ich hoffe, dass das auf dem Bild auch so ist, ein Schwert in der Hand. Ja, sieht man aber ganz schlecht. Also im rechten ausgestreckten Arm hat er ein Schwert in der Hand. Und mit diesem Schwert, was die direkte Erfahrung der Leerheit symbolisiert, kann er jetzt die Ignoranz und seine Geistesgifte durchtrennen. Total cool und geil. Die durch die beiden regenbogenfarbenen Dinger da hier auf dem Farbbild dargestellt werden, die aus seinem Herzen kommen. Zack, zack, zack. Ignoranz durchtrennen, Kleshas durchtrennen. Yeah! Und dann sind wir raus hier. Alles klar. Haken habe ich, Kontrolle sei verbunden. Ah, der schlafende Elefant habe ich noch in meinen Notizen, dass der Elefant hier schläft, ist das Symbol dafür, dass du während der Meditation keine Sinneswahrnehmungen mehr hast. Der berühmte Pommes-Frites-Test. Kennt ihr den alle?
Ja.
Ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Okay, das war's.
Brigitte?
Ja,
ich habe noch eine Frage, schon wieder.
Immer.
Zum Meditationsobjekt.
Ja.
Ich habe gelernt, dass es nicht ein Bild sein soll, sondern wenn es ein Mensch ist, lebendig vor mir. Mhm. Darf sich dann dieser Mensch auch bewegen oder ist das dann auch schon wieder Unruhe im Geist? Mache ich das? Ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz.
Also die maximale Anweisung, die ich verstanden habe, ist, weil es ein Mensch ist, der dir gegenüber sitzt und mit dir meditiert, kannst du eine Atembewegung wahrnehmen. Du sitzt ja auch nicht komplett ruhig, du bist ja auch nicht zur Salzsäule erstarrt. Du bewegst ja auch deinen Brustkorb durch deine Atembewegung, raschelt vielleicht auch mal irgendwas von der Kleidung oder so. Aber ich glaube, das solltest du dir jetzt nicht Yoga machen vorstellen. Also wirklich als dir gegenüber sitzend in Meditation.
Aber dass dieses Bild oder dieser Mensch Klarheit bekommt, muss ich mir ja irgendetwas vorstellen. Die Haare, Hände.
Ja.
Aber dann habe ich ja Bewegung in meinem Geist, wenn ich mir das vorstelle.
Ach, das war die Frage. Ich habe verstanden, dass sich der andere bewegt.
Also, ja schon, aber das braucht ja meine geistige Aktivität.
Ja.
Am Anfang zumindest.
Nochmal ganz klar, Meditation heißt nicht, dass du das Denken aufhörst. Meditation heißt, dass dein Geist auf ein Objekt ausgerichtet ist. Und wenn wir das mit der subtilen Unruhe vorher angesprochen haben, vielleicht referenzierst du darauf. Ja, du machst natürlich am Anfang das Bild. Du machst den Umriss, du machst die Augen, du machst die Haare. Aber dann konzentrierst du dich, also hast du praktisch das Gesamtbild oder den Gesamtmensch in 3D und echt. Aber dann konzentrierst du dich auf die Augen zum Beispiel. Mhm. Also schon wie ein Maler am Anfang Umriss und alles ausfüllen, so gut wie es geht, weil visualisieren fällt nicht jedem leicht am Anfang. Also ich hatte ganz langsam am Anfang nur einen Umriss und Augen. Dann war es Schluss mit einer Visualisierung, hat noch ein wenig gedauert, bis ich den Rest füllen konnte. Aber also und dann konzentrierst du dich entweder aufs Herz oder auf die Augen. Dann würde ich mit dem Wandern aufhören.
Okay.
Da hast du recht, das wäre dann Unruhe des Geistes.
Okay, danke.
Gerne. Habt ihr sonst noch Fragen?
Bitte?
Ja.
Sogar eine kurze, nur wenn ich richtig verstehe, sind Fixierung, Klarheit, Intensität, Ergebnisse. Das sind keine Korrekturen, die ich irgendwie versuche. Ja.
Das ist das Ergebnis, was du versuchst herzustellen durch die Korrektur. Ja. Ja,
ja. Ja, das hatte ich nämlich in der Vergangenheit ein bisschen falsch.
Okay.
Danke.
Ja. Okidoki, dann Petra, würdest du die Abschlussgebete machen? Einmal Mandala und einmal Widmung. Warte, ich endlich.
Ja. Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchducht, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.